Hi, liebe Alkis, liebe Ex-Alkis. Eigentlich ist ja Alki und Ex-Alki nicht der richtige Begriff, was ich hier so anbringe. Vielleicht müsste man, ich mag diesen Begriff trockener Alkoholiker und feuchter Alkoholiker, den mag ich nicht so. Vielleicht nenne ich es einfach liebe Alkis und liebe praktizierende Alkis und meine mit den praktizierenden Alkis jetzt eher die von euch, die tatsächlich noch Alkohol trinken und mir trotzdem hier bei diesem Podcast zuhören. Oder vielleicht lasse ich es auch einfach weg. Ist egal. Mir ging es mehr so ein bisschen darum, das mal aufzuzeigen, dass uns auch mal klar wird, dass es egal ist, wie viel Alkohol wir trinken. Und wenn es nur einmal im Leben ein kleines Glas Schnaps ist, was wir getrunken haben, haben wir zumindest Alkohol getrunken und sind in so einer gewisser Weise auch Alkoholiker. Wenn das natürlich auch etwas skurril jetzt gerade auf euch wirkt, weil jemand, der nie Alkohol getrunken hat, den jetzt Alkoholiker zu bezeichnen. Aber die Sucht beginnt mit dem ersten Glas. Und wir wissen nicht, was im weiteren Leben nochmal passiert. Und ob dann derjenige, der irgendwann mal in der Jugend mal ein Glas Schnaps getrunken hat und das irgendwie witzig fand und dann aber sagte, so richtig geschmeckt hat es mir nicht, er dann vielleicht doch noch Alkoholiker oder alkoholkrank werden kann, so ist ja eigentlich die richtige Formulierung, weil er diese Erinnerung irgendwann mal in sich verankert hat. Und deswegen, da möchte ich einfach darauf hinweisen, es ist egal, wie viel Alkohol ihr trinkt, ob ihr euch am Wochenende regelmäßig wegknallt oder das vielleicht sogar fünfmal die Woche macht oder je nachdem, wie euer Alkoholverhalten ist, es spielt keine Rolle. Wir sind alle, wie Alan Carr es nennt, jeder, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise mal Alkohol an seine Lippen geführt hat, ist in der Alkoholfalle gefangen. Und heute bei meiner Folge heute möchte ich etwas machen, was für mich dazugehört, auch wenn ich weiß, dass die Wirkung gar nicht so groß ist. Ich möchte heute mal über die Gefahren des Alkoholkonsums sprechen. Das kann kurzfristig immer eine kleine Hilfe sein, nicht zu trinken. Ihr dürft aber nicht davon ausgehen, dass diese Gefahren des Alkohols dazu führen werden, dass ihr kein Glas mehr trinkt. Das wird nicht reichen, denn dieses System bei euch im Hirn, was dafür verantwortlich ist, dass ihr es schafft, nicht zu trinken, braucht ständig eine Fütterung, was die Alternative ist, wenn ihr trinkt. Und irgendwann ist es dann so, dass ihr dann diese Gefahren als abgedroschen wahrnehmt und das nicht mehr reicht, euch vom Trinken abzuhalten. Deswegen ist das Wissen um die Gefahren von Alkohol alleine niemals ausreichend, um trocken zu bleiben. Nein, es braucht halt noch mehr. Und dafür gibt es dann die anonymen Alkoholiker. Oder dafür gibt es Freunde oder dafür gibt es Coaches oder dafür gibt es was auch immer ihr für, bei mir zum Beispiel ist es Literatur. Ja, wenn ich ja so irgendwie Lust habe, dann doch mal wieder was zu trinken, dann habe ich meine Bücher und manchmal habe ich die schon 3-4 Mal gelesen und die helfen mir halt dann nicht weiter zu trinken. Aber gut, reden wir mal ein bisschen über die Gefahren des Alkohols. Das möchte ich mal so versuchen in diesen Podcast hier mit reinzubringen. Eins muss auf jeden Fall jeden von uns klar sein. Es spielt keine Rolle, ob du hin und wieder ein Glas Wein trinkst oder ob Alkohol ein fester Bestandteil deiner Wochenenden ist. Es ist wichtig, selbst der kleinste, der geringste, das weiß man inzwischen, der geringste Konsum von Alkohol hat Folgen. Viele von uns kennen die kurzfristigen Wirkungen von Alkohol. Also man weiß den Kater, Übelkeit, wie auch immer das bei euch aussieht. Viele von euch haben da auch ihre Tricks mit Elektrolyte, dem entgegenzukämpfen oder andere nehmen eine Aspirin oder andere trinken noch eine Flasche Wasser. Was weiß ich. Jeder hat dazu seine Tricks, um diese unmittelbaren Folgen des Alkoholkonsums einzudämmen. Aber das ist halt nur das, was wir kurzfristig und sofort spüren und was uns dann vielleicht 2-3 Tage, je nachdem wie unsere Trinkgewohnheiten sind, wenn es nicht schon so weit ist, dass wir das klassische Rekonvaleszenzbier brauchen, am nächsten Morgen das uns dann hilft, eine Weile nicht zu trinken. Aber dieser Schmerz geht halt auch, so schnell wie er gekommen ist. Und dann ist der nächste Freitag da und die Lust am Alkohol ist wieder da. Die wichtigen oder nicht zu unterschätzenden Gefahren sind halt aber eben die langfristigen Gefahren, die der Alkohol mit sich bringt. Denn Alkohol wirkt erstmal zunächst schnell auf den Körper. Das sind noch so ein bisschen, vielleicht nochmal, ja, ich würde die Schleife machen. Vielleicht reden wir doch nochmal ein bisschen über die kurzfristigen Effekte, bevor wir dann wirklich direkt zu den langfristigen kommen. Nach wenigen Minuten merkt man's. Das kennt ihr zu Hause, das Glas Wein. Ihr sitzt, macht Feierabend, kippt euch ein Gläschen Wein, zwei Weine ein, macht einen guten Film an bei Netflix und sofort wirkt der Alkohol. Aber er wirkt halt auch sofort negativ. Vor allen Dingen ab einer bestimmten Menge. Da gibt es so verschiedene Größen. 0,5 Promille passiert schon eine ganze Menge. 0,2 passiert schon einiges. Bis hin dann zu 1,2, 1,5 Volltrunkenheit. Je nachdem, wie viel ihr trinkt. Bekannt ist, dass schon nach einem Glas Alkohol unser Gehirn langsamer arbeitet. Das heißt, schon ein Glas Alkohol reicht, dass sich die Reaktionszeiten verlängern, dass die Bewegungen unkoordiniert werden und dass man schon nach einem Glas Alkohol, auch wenn es in Deutschland erlaubt ist, kein Fahrrad, kein Auto, kein weiß ich nicht was mehr lenken sollte. Es ist bereits gefährlich, weil wir nicht über unsere volle Funktionsfähigkeit mehr verfügen. Natürlich hat Alkohol eine enthemmende Wirkung. Man mag sich fröhlicher fühlen, geselliger. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass wir aggressiver, angriffslustiger, melancholischer werden. Es gibt halt verschiedene Wirkungen, die auch bei jedem Menschen unterschiedlich sind, die eigentlich am Ende des Tages zu einer emotionalen Instabilität führen, bis hin zu riskanten Verhalten. Ne? Sei von Form von Konflikten oder sogar Gewalt. Das hören wir immer und immer und immer wieder. Ich bin mir manchmal gar nicht so sicher, ob diese enthemmende Wirkung, die da beim Alkohol eintritt, ob die auch nach außen so wahrgenommen wird, wie wir sie positiv empfinden, oder ob es von nüchternen Menschen nicht manchmal sogar relativ schnell als unangenehm wahrgenommen wird. Wenn wir natürlich in einer Gemeinschaft trinken, dann merken wir es ja nicht so, ne, weil wir ja selber unsere Sinne einschränken und dann fällt uns gar nicht so auf, dass der uns gegenüber sehr unangenehm wird. Ich kann mich erinnern, dass in meiner Zeit, in der ich gar nicht getrunken habe, ich Partys, wo Alkohol floss, oft, tja, ein bisschen langweilig fand. Langweilig ist vielleicht das falsche Wort. Richtigerweise, ich fand sie eigentlich gar nicht langweilig. Eigentlich war es unheimlich spannend zu sehen, was da passiert. Ich fand es irgendwie interessant, wie sich die Menschen verändern. Und das fand ich gar nicht so angenehm. Das war gar nicht so schön, dass die Menschen dort manchmal dann teilweise in einer Art und Weise reagierten. Ja, sie waren dann ein bisschen wie Kinder. Man konnte sie eigentlich gar nicht, man wusste, dass man das jetzt alles nicht mehr ernst nehmen muss. Ne, man blieb so ein bisschen in der Verantwortung, während da ganz, ganz viel Verantwortungslosigkeit dann über einen herschwappte. Ne? Naja, und der Kater am nächsten Tag, wir kennen das, Kopfschmerzen, Übelkeit, Unwohlsein. Am Morgen danach ist halt immer widerlich. Ja, und interessanterweise, es ist ja nicht mal der Alkohol, der uns diese Sachen beschert, sondern es ist ein Abbauprodukt bei der Verarbeitung von Alkohol in der Leber. Das sind jetzt erstmal so die kurzfristigen, die könnte man sicherlich auch noch weiter fassen, aber die kennt ihr, die sind uns bekannt. Und wie gesagt, das, was wir positiv dem Alkohol zuschreiben, dass er entspannt, ich bin mir mal gar nicht so sicher, ob das wirklich der Alkohol ist oder ob es nicht einfach nur Vergiftung ist, ja, die da passiert. Langfristig ist die Liste ewig. Lebererkrankung, logisch. Die Leber ist das Organ, das am meisten unter dem Alkoholabbau leidet. Und ständiger Alkoholkonsum führt eben zu Fettleber, die im schlimmsten Fall eine Leberzirrhose wird, Leberversagen. Und es ist eine irreversible Krankheit. Das heißt, man kann nichts mehr machen. Langer, qualvoller Krankheitsverlauf und am Ende steht der Tod. Das passiert. Das passiert. Und das kann man einfach niemandem wünschen. Wer schon mal Betroffenheitsberichte gelesen hat von Menschen, die sich totgetrunken haben, es ist erschütternd. Es ist erschütternd, wie qualvoll, wie schmerzhaft der Alkoholtod ist. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zu viel Alkohol macht Bluthochdruck, erhöht das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfälle. Und dann gab es lange Zeit mal dieses Gerücht, dass ein Glas Wein gut fürs Herz sei. Aber A, ist es nicht der Alkohol, sondern es sind andere Stoffe im Wein, die könnte man sich auch anders zuführen, wenn man das haben möchte. Und B, überwiegen die Risiken bei regelmäßigen Alkoholkonsum. Diese ganzen Statistiken, die dort aufgestellt wurden, haben nämlich eine Sache nicht berücksichtigt. Sie haben im Grunde genommen Versuchsgruppe 1 trinkt Alkohol in geringen Maßen, Versuchsgruppe 2 trinkt gar keinen Alkohol. Da hat man nicht gefragt, was ist denn in der Versuchsgruppe 2 die Motivation und der Grund, warum kein Alkohol getrunken wird. Und oft war das eine vorhergehende Alkoholkarriere. Und natürlich, wenn ich über 20 Jahre, 30 Jahre meines Lebens schwer getrunken habe, ist meine Lebenserwartung niedriger. Und das hat eben auch dazu geführt, dass in der Versuchsgruppe 2 falsche Zahlen entstanden sind versus der Versuchsgruppe 1, die in Maßen Alkohol getrunken hat. Man weiß heute, dass Alkoholkonsum schädigt, egal. Ein Glas, zwei Glas, zehn Gläser, spielt keine Rolle. Alkohol schädigt. Und ich habe eine bei Catherine Gray in ihrem Roman, ich komme jetzt nicht auf den Namen, kann ich aber auch wieder in den Kommentar packen. Ist jetzt schon das zweite Buch, was sie dazu rausgebracht hat, hat die eine etwas genannt und ich weiß nicht, was die Quelle ist, aber ich fand das schockierend. Sie hat gesagt, jemand, der über die Woche verteilt eine Flasche Wein trinkt, setzt sich dem gleichen Krebsrisiko, und das wird gleich der nächste Punkt sein, setzt sich dem gleichen Krebsrisiko aus wie jemand, der 5 Zigaretten täglich raucht. Das habe ich nicht gewusst. Das fand ich schockierend. Eine Flasche Wein, das trinken wir alle, die wir mäßig trinken. Und hiermit haben wir bereits das gleiche Krebsrisiko, als würden wir 5 Zigaretten am Tag rauchen. Das hat mich geschockt. Aber Alkohol ist der Risikofaktor für verschiedene Krebsarten. Mundkrebs, Rachenkrebs, Legerkrebs, Leberkrebs, Brustkrebs, Darmkrebs. Und viele Menschen unterschätzen einfach den Zusammenhang, aber er ist wissenschaftlich inzwischen 100%ig belegt. Schädigung des Gehirns. Chronischer Alkoholkonsum kann zu dauerhaften Hirnschäden führen. Es ist sogar so, dass Alkohol einfach die Struktur unseres Hirns verändert. Gedächtnisverlust, Konzentrationsschwierigkeit und im schlimmsten Fall das sogenannte Korsakow-Syndrom, eine schwere neurologische Störung. Ich selbst kannte jemand, der das hat, überhaupt nicht mehr in dieser Welt, völlig neben sich getreten. Ganz, ganz schwierig, ganz, ganz schlimme Krankheit. Das sind erstmal so die Dinge, die wir auf der Ebene der Organe haben. Es gibt aber halt auch die psychische Auswirkung und die Abhängigkeit. Und die sind eben auch enorm. Psychische Störungen verschärfen sich. Das heißt, Menschen, die zu Depressionen oder Angststörungen neigen, verschlimmern diese oft durch den Konsum von Alkohol. Das heißt, sie lösen nicht die Probleme, sondern der Teufelskreis wird verstärkt. Probleme häufen sich an. Psychische Störungen werden gestärkt. Ich habe die Zahl jetzt leider vergessen. Ich glaube, jeder Dritte oder so, der Alkohol regelmäßig konsumiert, ist auch depressiv. Abhängigkeit ist halt das Thema. Es ist eine Substanz, die eben extrem schnell zu einer Sucht führt. Es beginnt mit gelegentlichem Konsum, es endet irgendwann in Gewohnheit und dann geht's halt immer tiefer hinein und es zerstört Familien. Es beeinflusst eben nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern soziale Beziehungen, die Arbeitsfähigkeit, das allgemeine Wohlbefinden. Diese Punkte, die mich immer dazu bringen, keinen Alkohol mehr zu trinken. Ja, wenn ich so merke, dass meine Arbeitsfähigkeit nachlässt, dass ich ständig müde bin, dass mein Wohlbefinden ja nachlässt, weil ich irgendwie ständig kaputt bin. Das sind immer die Triggerpoints für mich, dass ich sage, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf das Bier, auf den Wein, auf den Schnaps. Es ist halt nicht mehr witzig. Und dazu kommt soziale Isolation. Das ist ein großes Problem. Alkoholabhängigkeit. Man möchte eigentlich nur noch in schlimmen Fällen, das trifft jetzt nicht so sehr für die Gewohnheitstrinker zu, wenn ich es jetzt mal so bezeichnen darf. In schlimmen Fällen will man nur noch saufen. Man hat keinen Bock mehr auf Kommunikation und wenn überhaupt, dann nur mit Saufbrüdern. Ja. Und dann sind wir jetzt erstmal nur bei dem Individuum gewesen. Jetzt kommen wir mal zu den gesellschaftlichen Auswirkungen, weil die halt einfach auch enorm sind. Es betrifft nämlich nicht nur den Einzelnen, sondern es betrifft immer die Gesellschaft als Ganzes. Kostengesundheitssystem, alkoholbedingte Krankheiten, Unfälle. Auch da, leider, ich hätte mir diese Quelle aufschreiben müssen, wieder, es ist doppelt so hoch, das, was wir an Schäden haben in der Gesellschaft, als das, was wir durch die Alkoholsteuer einnehmen. Ja, es kostet also den Staat wahnsinnig viel Geld. Das Problem ist, der Staat hat eben trotzdem in irgendeiner Art und Weise Interesse daran, dass die Bürger trinken, denn wenn sie jetzt gar nicht mehr trinken würden, hätte er noch lange, lange diese hohen Kosten, weil es noch lange, lange dauern würde, bis die Gesellschaft dann diese Kosten, diese alkoholkranke Gesellschaft, diese Kosten nicht mehr produziert und es wäre kein Geld dafür da, diese Lücke zu füllen. Wir reden hier von ein paar Milliarden Euro, was wir an was eingenommen wird durch die Getränke, durch den Verkauf von alkoholischen Getränken, aber ein paar viel, viel mehr Milliarden Euro
die wir noch über einen langen Zeitraum zu deckeln haben würden, ja, die durch die, die der Gesellschaft als Kosten entstehen, durch den Konsum des Alkohols. Ja, von daher beißt sich da die Katze so ein bisschen in den Schwanz und keine Regierung möchte das im Grunde genommen übernehmen, diese Verantwortung, sondern es gibt dort nach wie vor eine ganz, ganz starke Alkohollobby, die dafür sorgt, dass Alkohol nicht zu teuer wird, dass Alkohol nach wie vor bei uns mit 19% Mehrwertsteuer besteuert wird und nicht mit 25% wie in anderen Ländern, dass Alkohol überall frei zugänglich ist, dass es keine Regulation gibt für Jugendliche ab 16 Jahre, Wein und Bier zu kaufen und dass wir natürlich auch die Werbeindustrie Werbung reinballern kann in den Markt, wie sie möchte. Man stelle sich das alles mal vor unter Heroin. Heroin und Alkohol sind viel dichter beisammen, als wir das vielleicht wahrhaben wollen. Man stelle sich das alles mal für Heroin vor. Unfälle und Gewalt, Verkehrsunfälle, häusliche Gewalt, Straftaten. Es ist einfach ein Risiko, was oft unterschätzt wird. Ein betrunkener Fahrer, ein gewalttätiger Partner. In allen Bereichen ist Alkohol einfach als Player mit dabei und verschlimmert die Situation. Und Arbeit und Produktivität, das ist halt das, was ich halt immer gemerkt habe. Die Arbeitswelt wird direkt durch Alkohol beeinflusst. Höhere Fehlzeiten, verringerte Produktivität, Jobverlust, dann halt dieser Kreislauf, der da entsteht und so weiter und so fort. Was mich dann immer mal gefragt wird, ist, gibt es denn nicht eine sichere Menge? Also gibt es denn nicht einfach etwas, wo man sagen würde, ja, gut, ein Glas Wein ist halt einfach okay. Und ich glaube, ja, es gibt eine, oder was heißt, ich glaube, es gibt von der Weltgesundheitsorganisation, gibt es da eine Regelung, die sagt einfach, Männer, 2 Standardgetränke pro Tag. Das sind jetzt nicht 2 Bier 0,5, liebe Männer, das sind 2 Bier 0,33 oder 2 Glas Wein 0,2. Das ist das, was die WHO sagt, das wäre risikoarm. Wobei ich schon das schon wieder schwierig finde. Man stelle sich vor, die Weltgesundheits-, ich weiß nicht, welche Mengen Heroin man sich spritzt, sagen wir mal 1 Gramm Heroin, ich habe wirklich keine Ahnung, würde jetzt den tollen Trip machen und die WHO würde sagen, naja, 0,2 Gramm sind dann okay. Ja? Dann stelle sich das vor, also überhaupt zu sagen, okay, es gibt dort also eine empfohlene Menge von Alkohol, klingt schon wieder sehr nach Lobbyarbeit. Alkohol, egal wie viel, ist Desinfektionsmittel, ist toxisches Nervengift, all die Dinge, die ich schon mal gesagt habe. Und es ist immer mit einem Risiko verbunden, dass es mehr wird, ja, und dass es in diesen Kreislauf hineinführt. Was kann man tun? Was kann man tun, wenn man merkt, okay, ich trinke irgendwie zu viel? Tja, man sollte sich selbst die Frage stellen, wie oft und wie viel trinkst du? Es gibt eine tolle App. Diese App nennt sich nicht Easy Quit Drinking, sondern die nennt sich Alkohol Tracker. Und hier kann man mal aufschreiben, was man ausgibt für Alkohol und was man konsumiert. Und wenn man das ehrlich macht, dann öffnet es einem die Augen. Vor allen Dingen über die Kosten. Ich war geschockt, weil ich mich immer für einen sehr, sehr moderaten Trinker gehalten habe, dass bei mir ein täglicher, ja, Kostenblock von 4,50 Euro entstand über 4 Monate, was mich der Konsum von Alkohol kostet. Das ist halt das Bier für 1 Euro aus dem Supermarkt. Ja, aber es ist halt auch das Glas Wein für 9 Euro, wenn man mal abends weggeht. Oder wenn man in die Oper geht, für 7,50 Euro das Glas Sekt. Oder wenn man ein Taxi braucht, weil man nicht mehr fahren konnte. Und so weiter und so fort. Und man kommt auf 4,50 Euro, auf 150 Euro. Was wir im Monat als moderater Trinker, und ich würde mich wirklich als moderaten Trinker bezeichnen, dass wir ausgeben für Alkohol. 150, das sind im Jahr 1500, 1800 Euro, das sind in 10 Jahren schon mal 18.000 Euro, fast 20.000 Euro, die wir ausgeben für Alkohol. Immense Summen. Ja. Und wenn wir merken, okay, wir haben es nicht so im Griff, Unterstützung suchen. Anonyme Alkoholiker, aber es gibt auch noch so viele andere, inzwischen auch mit ganz witzigen Namen, die euch helfen können. Geht dorthin und holt euch Hilfe, wenn ihr merkt, es geht in die schiefe Richtung. Und woran merkt ihr es? Ihr merkt es daran, nur noch Stress zu Hause, auf der Arbeit läuft es nicht mehr so richtig. Und eigentlich habt ihr immer mehr nur noch das Bedürfnis, euch zurückzuziehen und euer Bierchen, euer Weinchen zu trinken. Dann seid ihr schon voll, Fall hat die Falle schon voll bei euch zugeschnappt, ne? Und dann gibt es eben ganz, ganz viele Alternativen, versucht alternative Wege zu gehen, Stressbewältigung, Entspannung, Sport, Meditation. Meditation, riesige Hilfe im Kampf gegen die eigene Sucht. Das könnt ihr aber viel, viel besser woanders lernen und kennenlernen, als jetzt hier in meinem Podcast. Gut, Das war es heute mal so ein bisschen von meiner Seite. Ich wollte mal ein bisschen auf die Gefahren hinweisen. Nochmal mein Appell an euch, das hilft nicht auf Dauer. Und ich habe es jetzt auch nicht in allen Farben ausgemalt. Man könnte da noch viel, viel tiefer hineingehen und könnte es noch mit Zahlen belegen, wie schädlich Alkohol tatsächlich ist. Es ist enorm, es ist erschreckend, wenn ihr dazu euch Bücher mal kauft, wenn ihr Berichte von Betroffenen hört, wie tief sie gefallen sind. Ich habe jetzt jüngst eine Reportage über Fentanyl-Abhängige in den USA gesehen und dort lungerten also dann die Menschen auf der Straße rum in ihrem Rausch. Und das sah alles ganz furchtbar aus, aber es sah auch nicht schlimmer aus als die Penner, die wir kennen, die auf der Straße liegen mit runtergelassener Hose, vollgeschissen, vollgepisst, weil sie total besoffen sind. Geht auf das Münchner Oktoberfest, schaut euch die Burschis an, wie sie auf der Wiese liegen. Das ist nicht weit weg von dem, was wir dort in der Opiumkrise, in der Fentanylkrise gerade in den USA sehen. Wir denken immer nur, das wäre es nicht, aber auch bei den Fentanylabhängigen gibt es bestimmt die ein oder anderen, die nach vor ihrem Job noch nachgehen, wo wir es nicht merken, die es irgendwie schaffen, das so zu kontrollieren, um es dann irgendwann nicht mehr kontrollieren zu können und dann völlig abzusteigen. Deswegen, Alkohol steht dem einfach in nichts nach, auch wenn wir das gerne so hätten und vielleicht auch so sehen. Alright. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine gute Woche. Wie gesagt, wer mal gerne ein Coaching von mir dazu haben möchte, ihr erreicht mich über die E-Mail-Adresse ökumak@web.de. Ökum ist OEKUM. AK großgeschrieben oder kleingeschrieben spielt ja bei E-Mail keine Rolle. @web.de. Dann können wir gerne ein Coaching mal organisieren. Wir können mal über euren Alkoholkonsum sprechen. Ich zeige euch Wege auf, wie ihr aus der Geschichte rauskommt, wenn ihr das gerne möchtet. Oder wenn ihr einfach auch nur andere Fragen habt, stellt sie hier in der Kommentarleiste oder auf meinem Instagram-Account. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine tolle alkoholfreie Woche. Ich habe jetzt, glaube ich, 20 Tage oder sowas, irgendwie sowas in dem Dreh bin ich jetzt schon. Und mir geht's einfach gut. Mir geht's einfach nur gut. Es ist ein wunderschöner Herbst hier in Berlin. Die Bäume färben sich ein. Es ist Indian Summer, Altweibersommer. Es ist traumhaft. Ich genieße jeden Tag. Ich erlebe das Leben. Ich schlafe perfekt. Es geht mir einfach tausendmal besser. Irgendwann wird jetzt auch der sogenannte Sober Glow bei mir einsetzen. Man wird es mir äußerlich ansehen, dass ich jetzt nun gar nichts mehr trinke. Und wie gesagt, ich war kein starker Trinker. Sicherlich an dem letzten Tag, wer meinen Podcast 1 gehört hat, an dem Vortag habe ich wirklich zugelangt. Ja, das war, wenn ich das heute höre, schon eine erschreckende Menge. Aber das war ja nun wirklich auch bei mir tatsächlich die Ausnahme. In der Regel war es nicht so viel. Und trotzdem habe ich gemerkt, es macht etwas mit mir, was ich eigentlich nicht möchte. Ich möchte das in meinem Leben nicht haben und habe mich jetzt davon wieder losgesagt und merke einfach, wie positiv dieser Effekt ist. In diesem Sinne, macht's gut, passt auf euch auf und habt eine tolle Zeit. Adios.
Audio post-production by Alphonic.com.